blaues Kind, weißes Kind. An jenem Morgen im Oktober mischte sich das Weinen eines Babys unter das Rauschen der frischen Brise in den Bäumen, das Zwitschern der Vögel und das Zirpen, mit dem die Insekten die Nacht verabschiedeten. Es drang aus dem Dickicht am Berghang, war aber schon wenige Meter von seinem Ausgangspunkt entfernt, nicht mehr zu hören, wie durch Hexerei daran gehindert, an ein menschliches Ohr zu dringen. Noch Jahre später würden die Leute darüber reden, wie Don Teodosio auf dem Weg zur Arbeit auf einer benachbarten Hacienda dicht an dem armen, ausgesetzten Baby vorbeigegangen sein musste, ohne einen Laut zu vernehmen. Und wie Lupita, die Wäscherin der Morales, auf dem Weg nach La Petaca, wo sie sich einen Liebestrank brauen lassen wollte, die Brücke überquerte, ohne das Geringste zu bemerken. Denn natürlich hätte sie den Jungen an sich genommen, wenn sie ihn denn gehört hätte. »Ich verstehe nicht«, so erzählte sie später jedem, der es hören wollte, »wer so grausam sein kann, ein neugeborenes Kind auszusetzen und es einsam und allein sterben zu lassen.« Das war in der Tat ein Rätsel. Welche Frau hier in der Gegend hatte in den letzten Monaten Anzeichen einer ungebührlichen Schwangerschaft gezeigt? Zu wem gehörte dieses unglückselige Kind? Nachrichten über einen möglichen Fehltritt verbreiteten sich im Ort schneller als die Masern, und wenn einer etwas wusste, wussten es bald alle. In diesem Fall aber wusste keiner etwas. Die populärste unter den zahllosen Theorien, die über die Jahre weitergegeben wurden, besagte, dass eine der Hexen von La Petaca, die, wie ja allgemein bekannt, mit ihren Liebesdiensten sehr freizügig waren, das Kind geboren und es dann, als sie sah, wie seltsam und missgestaltet es war, eine Strafe des Allmächtigen oder des Teufels, unter der Brücke abgelegt und seinem Schicksal überlassen hatte. Niemand hätte sagen können, wie lange das Baby mutterseelenallein dort gelegen hatte, hungrig und nackt. Niemand verstand, wie es unter freiem Himmel hatte überleben können, ohne durch die offene Nabelschnur zu verbluten oder zum Fraß von Ratten, Raubvögeln, Bären oder Pumas zu werden, von denen es in der Gegend nur so wimmelte. Und alle fragten sich, wieso ausgerechnet die alte Nana Recha den Jungen unter einem Teppich aus wimmelnden Bienen gefunden hatte. Vor vielen Jahren hatte die alte Amme beschlossen, sich auf der Hacienda La Amistad einen Ort zu suchen, an dem sie den Rest ihrer scheinbar endlosen Tage verbringen konnte. Ihre Wahl war auf einen Schuppen gefallen, einen schlichten, fensterlosen Bau, der als Lagerraum diente. Wie die anderen Wirtschaftsgebäude stand er hinter dem Haupthaus, den Blicken der vornehmen Gäste verborgen, und unterschied sich von den anderen Lagerschuppen nur dadurch, dass er ein schützendes Vordach besaß, so dass die alte Frau sommers wie winters draußen sitzen konnte. Das war allerdings reiner Zufall, denn Recha hatte den Platz nicht etwa deshalb gewählt, sondern weil er eine wunderbare Aussicht bot und der Wind ihr hier nach seinem verschlungenen Weg durchs Gebirge ins Gesicht wehte. Nun saß sie schon seit so vielen Jahren hier, dass keiner der Bewohner sich daran erinnern konnte, wie sie und ihr Schaukelstuhl hierher gekommen waren. Die meisten Leute glaubten, dass Recha ihren Schaukelstuhl nie verließ, weil sie so alt war, auch wenn niemand ihr genaues Alter kannte, dass ihre Knochen sie nicht mehr trugen und ihre Muskeln ihr nicht mehr gehorchten. Schon vor Sonnenaufgang sah man sie dort sitzen, gemächlich hin und her schaukelnd, angetrieben mehr vom Wind als von ihren eigenen Füßen. Und am Abend war sie noch dort, wenn alle anderen längst zu Hause ihren Feierabend genossen. So viele Jahre saß sie schon da, dass die Bewohner der Hacienda ihre Geschichte und sogar sie selbst vergessen hatten. Sie war Teil der Landschaft geworden, mit dem Boden verwurzelt, auf dem sie vor- und zurückwippte. Ihr Fleisch war zu Holz verdorrt, ihre Haut zu dunkler, harter, gefurchter Rinde getrocknet. Wenn die Leute vorübergingen, grüßten sie sie ebenso wenig, wie man einen Baum grüßt. Manchmal kamen ein paar Kinder aus dem nahegelegenen Ort herauf, um einen verstohlenen Blick auf diese Legende zu erhaschen. Aber wenn sich eines näher an sie heranwagte, um sich zu vergewissern, dass es wirklich eine Frau aus Fleisch und Blut und nicht etwa eine Holzfigur war, dann verpasste Recha dem Naseweiß, ohne die Augen zu öffnen, einen ordentlichen Hieb mit ihrem Krückstock. Sie wollte nicht angegafft werden, also tat sie, als wäre sie aus Holz und hoffte, dass man sie übersah. In ihrem langen Leben hatten ihre Augen zu viel gesehen und ihre Ohren zu viel gehört, ihr Mund hatte zu viel geredet und zu vieles hatte ihre Haut berührt und ihr Herz zerrissen. Sie konnte nicht sagen, wofür sie noch lebte oder worauf sie noch wartete, bevor sie sich endgültig verabschiedete. Schon lange war sie niemandem mehr eine Hilfe. Aber obwohl ihr Körper verdorrt und ihre Sinne abgestumpft waren, waren ihre Gefühle noch nicht ganz erloschen. Und ein paar wenige Menschen durften sich ihr noch nähern. Paula, die andere alte Nana der Familie, die wie sie ihre besten Tage schon lange hinter sich hatte, oder Francisco, der Junge, den sie vor langer Zeit, als sie sich noch gestattete zu fühlen, von ganzem Herzen geliebt hatte. Franciscos Frau Beatrice hingegen ertrug sie nur mit Mühe. Sie war zu müde, um noch jemanden in ihr Leben zu lassen. Und seine Töchter fand sie unausstehlich. Sie brauchten sie nicht, und die alte Nana hatte ihnen nichts zu geben, denn mit zunehmendem Alter war sie von ihren Pflichten entbunden worden und nach mit ihrem Schaukelstuhl verwachsen, so sehr, dass man nicht wusste, wo das Holz des einen endete und das der anderen begann. Noch vor Tagesanbruch kam sie aus ihrem Zimmer geschlurft, ließ sich unter dem Vordach in ihrem Schaukelstuhl nieder und schloss die Augen und Ohren, um nichts zu sehen und nichts zu hören. Paula brachte ihr Frühstück, Mittagessen und Abendessen, das sie jedoch kaum anrührte. Erst viele Stunden später, wenn ihr die Lichter der Glühwürmchen hinter ihren geschlossenen Lidern anzeigten, dass es Nacht war, und ihr Schaukelstuhl sie zu zwicken und zu zwacken begann, weil er ihrer Gesellschaft überdrüssig war, stand sie wieder auf. Manchmal öffnete sie auf dem Weg zu ihrem Bett die Augen, auch wenn sie sie nicht brauchte, um zu sehen. Dann legte sie sich in ihrem Bett auf die Decke, weil die Kälte schon lange nicht mehr durch ihre Haut drang. Aber sie schlief nicht. Sie brauchte keinen Schlaf mehr und hatte vor langer Zeit aufgehört, darüber nachzudenken, ob es daran lag, dass sie genug für ein ganzes Leben geschlafen hatte oder ob ihr Körper sich gegen das Einschlafen sträubte, um nicht in den großen Schlaf zu versinken. Nach ein paar Stunden begann ihr weiches Bett sie wiederum zu zwicken und zu zwacken, um sie daran zu erinnern, dass es Zeit war, ihren treuen Freund den Schaukelstuhl aufzusuchen. Nana Recha hätte nicht sagen können, wie viele Jahre sie nun schon lebte. Sie hatte den Tag ihrer Geburt und ihren vollständigen Namen vergessen, wenn sich überhaupt jemand jemals die Mühe gemacht hatte, ihr einen richtigen Namen zu geben. Zwar nahm sie an, dass sie einen Namen hatte, aber sie erinnerte sich weder an ihre Kindheit noch an ihre Eltern. Ja, sie war sich nicht einmal sicher, ob sie überhaupt Eltern gehabt hatte. Hätte man ihr gesagt, dass sie der Erde entsprossen war wie ein Nussbaum, so hätte sie es geglaubt. Auch das Gesicht des Mannes, der ihr das Kind gemacht hatte, hatte sie vergessen. Nicht aber seinen Rücken, den er ihr zuwandte, als er ging und sie in der Lehmhütte allein ihrem Schicksal überließ. Sie wusste noch, wie sich das Strampeln in ihrem Bauch angefühlt hatte, wie ihre Brüste geschmerzt und noch vor der Geburt des Jungen, der ihr einziges Kind bleiben sollte, eine gelblich-weiße, süße Flüssigkeit abgesondert hatten. Sie war sich nicht sicher, ob das Gesicht, das sie in ihrer Erinnerung vor sich sah, das ihres Jungen war, oder ob ihr nicht vielmehr ihre Fantasie einen Streich spielte und sich in ihm die Züge sämtlicher Kinder vermischten, die sie in ihrem Leben gesäugt hatte. Der Weißen wie der Schwarzen.